8 ab 10 am Mittwochvormittag. Die Sendung heisst Treffpunkt und ist das Thema Biodiversität. Ja, wie steht es denn um die Artenvielfalt in der Schweiz? Wir haben gerade wieder aktuelle Informationen vom Bundesamt für Umwelt bekommen, kurz zusammengefasst. Es sieht nicht so gut aus. Jede dritte Pflanze- und Tierart in der Schweiz ist bedroht. Jetzt versuchen wir, das ein bisschen einzuordnen. Die Biologin Isabella Sedivi ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Hallo.
Mögliche Sichtweise gibt es ja von vielen, oder? Die sagen, Biodiversität kann mir ja eigentlich egal sein. Es hat sich immer ein bisschen etwas geändert und Biodiversität brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich finde halt jetzt irgendwie meine Rosen schön, Punkt. Ist das für auch nachvollziehbar, dass Menschen so denken?
Das ist für mich sehr nachvollziehbar, wenn man eben einfach auch die ganzen Zusammenhänge halt nicht so kennt. Und es ist auch okay, wenn gewisse Leute halt einfach ihre Rosen haben und ihre Rasen, aber es wäre schön, wenn immer mehr Leute ein bisschen verstehen würden, dass man eigentlich mit einem Garten extrem viel dazu beitragen kann, dass es wieder mehr Insekten gibt und damit auch mehr Vögel, wo man dann auch das Vogelgezwitscher geniessen kann und dass man auch für sich selber extrem viel gewinnt in einem Garten, wo auch ein Lebensraum ist für Tiere.
Mhm. Aber die Insekten sind ja genau die mich nerven, wenn ich im Garten zu Nacht essen bin. Und die Vögel sind ja genau die wir alles dreckig machen.
Ja, wenn man das so sieht. Also es gibt ja verschiedene Insekten. Es gibt die, die einem nerven, das ist sicher so, die Mucken. Aber die sind wiederum Futter für die Vögel. Und es gibt vielleicht bei den Vögeln auch so nicht, die einem nerven. Das sind vielleicht dann Tauben oder Krähen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand genervt ist, aber eine Amsel oder aber einem Rotkehlchen. Und das sind eigentlich dann auch die, genauso wie die Schmetterlinge und die Wildbienen, die eben von einem naturnahen Garten profitieren. Und die, die einem vielleicht eher ein bisschen nerven, fliegen auch und so, die haben eigentlich lieber einen Ort mit wenig Biodiversität.
Mhm. Warum brauchen wir den Artenvielfalt? Also was habe ich im Alltag davon?
Es ist eine Bereicherung für einfach nur schon, wie, wenn man noch jemand anschaut. Also man hat ja Studien gemacht, wie die Leute reagieren auf eine Umgebung, die naturnah ist oder ausgeräumt. Und es ist für das persönliche, psychische Wohlergehen eine Bereicherung. Und es ist einfach auch unsere Lebensgrundlage. Also wenn man dann im Grossen denkt, wir brauchen Bäume, die Luft reinigen, die Sauerstoff erzeugen. Die Bäume geben auch Stoff ab, die gesund sind. Das Wasser wird sauber, wenn ein See oder ein Teich oder ein Fluss naturnah ist. Und Wasser brauchen wir dann wieder, Trinkwasser. Also es ist eigentlich, ohne Biodiversität wäre die Welt würde sie zugrund gehen und wir alle eigentlich mit.
Mhm. Also das heisst, das ist echt die Folge, wenn wir nichts würde machen.
Nein, nicht, wenn man nichts würde machen, wenn man einfach so würde, wenn man alles falsch würde machen.
Also ich sage, wenn man jetzt nichts würde unternehmen.
Wenn man nichts würde unternehmen, ja. Also wenn man einfach möglichst alles kaputt macht, dann ist das die Folge, ja.
Jetzt habe ich am Telefon, wo ich gesagt, ich unternehme etwas, vor langer, langer Zeit schon, der Freddy Schären. Herr Schären, schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Was habt ihr denn unternommen? Was habt ihr gesagt, das mache ich jetzt?
Ja, was hat eigentlich 1992 angefangen, wo es immer ein bisschen Wasser gegeben hat und der Boden ist verdichtet gewesen. Da habe ich dort den ersten Leih gesehen vom Grasfrosch. Und ich habe genau gewusst, wenn der Bauer kommt, oder, fährt er darüber rein. Und habe dann angefangen, kleine Weiher zu bauen zuerst und dann habe ich das Land gekauft, den Wald gekauft und habe das über Jahre ausgebaut. Und jetzt habe ich im Prinzip dort unten das Biotop, wo der Naturschutz steht und ein eintretender Laichplatz ist, also für Amphibien. Und natürlich auch Heckengesetz gesteckt und so weiter. Und es wächst immer mehr. Und die Artenvielfalt nimmt bei mir zu. Jetzt nicht unbedingt bei den Vögeln, ein paar sind weg, aber ein paar kommen immer wieder. Und vor allem, was ich jetzt habe, allein auch Blindschleichen in meinem Garten. Die eine ist jetzt auf 15 Jahre. Sie hat 40 cm Länge. Und neu, ganz neu, seit zwei Jahren, etwa 6 Maureidechsen. Und das im Garten, aber da unten hat sicher auch, also, ja. Und was ganz speziell ist, haben eine sehr seltene Libelle dort unten. Die gestreifte Quelljungfer, also nicht die zweigestreifte, sondern die gestreifte. Und die kommt nur an Orten vor, wo es so langsam fließende, sickernde, leichte Bächle hat.
Aber das ist für mich erscheinend schon so, als ob ihr da sehr mit einem Konzept dran seid gegangen. Also es ist nicht einfach so gefühlsmässig, mal ein bisschen, ich mache ein wenig Biotop, sondern wirklich so geplant und sich überlegt, was, wie, wo.
Ja, genau. Also man muss auch mal zuerst schauen, auf Deutsch gesagt, welches Tier ist welches, oder? Also Fledermäuse zum Beispiel wird Isabel. Hallo Isabel. Isabel hat ja vorhin gesagt, wegen der Mucken, oder? Das sind auch Fledermäuse zum Beispiel, die Mucken fressen. Und Fledermäuse habe ich übrigens auch in meiner Hauswand, also Zwergfledermäuse, seit x Jahren. Und irgendwie wächst, man muss natürlich das Ganze noch ein bisschen anschauen. Es geht halt lang, bis man irgendwie etwas sieht. Oder Schmetterling ist auch so ein Thema. Oder Libellen. Yes, ich habe 14 Libellenarten.
Schön, Kero, ich freue an dem. Hey, danke vielmals, dass du uns einen Einblick gegeben hast, auch als Biotop. Und ganz einen schönen Tag noch. Merci vielmals.
Ich wünsche Ihnen auch. Tschüss, Isabel.
Ja, scheinbar kennt man sich in diesen Kreisen. He?
Ja, das ist so. Den Friedi Scherren kenne ich schon auch aus meiner Zeit von Netz Natur. Er hat ganz viel für Biber gemacht und war dort sehr aktiv gewesen. Und an ihm sieht man das jetzt, oder? Was das auch selber für eine Bereicherung kann sein, wenn man dann eben draussen sieht, was alles für Tiere kommen, was für Pflanzen wachsen und wenn man das auch anfängt zu lernen, was es alles gibt.
Ja. Jetzt muss man sagen, es hat nicht jeder die gleichen Möglichkeiten, also nicht jeder kann ein Biotop machen auf dem Balkon zum Beispiel, das wird dann schwierig. Was können wir im Kleinen eigentlich machen? Schauen wir uns an, in ein paar Minuten. Wir hören die Sendung Treffpunkt am Mittwochvormittag auf SRF 1, wir heisst von Biodiversität. Gerade hervorgekehrt von der Biologin Isabella Sedivi, die bei mir im Studio ist. Es ist einfach unsere Lebensgrundlage, die wir hier pflegen, wenn wir Biodiversität, die Artenvielfalt pflegen. Und wir fragen uns jetzt gerade, was können wir denn bei uns im Kleinen für die Biodiversität in der Schweiz machen, gegen das Artensterben. Isabella Sedivi, so eigener Garten, begrünter Balkon. Wie können wir der Entwicklung entgegenhalten, dass die Arten sterben?
Also man muss noch ein bisschen differenzieren. Es gibt ganz viele Arten, wo man auf dem Balkon und im Garten nichts für sie machen können, weil sie einfach andere Lebensräume brauchen. Und das sind eigentlich sehr viele von denen, die auch bedroht sind. Aber im Garten und auf dem Balkon hat man trotzdem grosse Möglichkeiten, vor allem für kleinere Tiere, also für Wildbienen, für Schmetterlinge, für Vögel, für Eidechsen, für Blindschleichen und so weiter. Und man kann dort eigentlich wie ein bisschen etwas zurückgeben von dem, dass man ja noch jemand angebaut hat und eigentlich ein bisschen etwas der Natur weggenommen hat, kann man im Garten oder auch auf dem Balkon ein bisschen etwas zurückgeben.
Mhm. Wenn ich jetzt so in den Garten schaue, ich bin jetzt zum Beispiel einer, der erst, wenn es dann hässlich aussieht, irgendetwas macht im Normalfall. Also es hat relativ gerne mal hochs Gras, es hat viel Unkraut. Vielleicht stehen sogar noch Tulporeste oder so momentan. Was ist denn der Wunsch? Also was wäre jetzt das richtige Vorgehen?
Du musst zuerst mal eigentlich deinen Blickwinkel wechseln, dass du das hohe Gras nicht als hässlich ansiehst. Also wenn ich in den Garten schaue und ich sehe einen trimmten Rasen und eine grüne oder schon ein bisschen angebrünte Thuja-Hecke, dann ist das für mich hässlich. Und wenn ich einen Garten sehe mit hohem Gras, mit wilden Ecken, mit Asthäufen, mit verschiedensten Sträuchern, wo auch eben ein bisschen wild durchwachsen, dann ist das für mich schön. Also eigentlich musst du einfach ein bisschen deinen Blickwinkel wechseln.
Also das heisst, fühler werden im Garten?
Fühler werden? Also man kann fühler werden, dann gibt es einfach ein bisschen Wildnis. Das ist aber auch schon mal besser als ein getrimmter Garten. Und wenn man dann aber einen richtigen, wirklich hochbiodiversen Naturgarten will, dann heisst es wiederum ziemlich Gas geben. Man muss sich erkundigen, was es alles für Pflanzen gibt, muss die richtigen Pflanzen, die an den richtigen Ort passen, setzen, immer wieder durchgehen, dass nicht eine Pflanze alle anderen dann überwuchern. Das ist dann auch wieder Arbeit. Mhm. Aber eine schöne Arbeit.
Wir bekommen übrigens auch laufend Mails in die Sendung, die ihr schickt, srf1.ch, auf Kontakt ins Studio klicken. Lesen dort die Dietrat Kalaubacher, meine Kollegin, die bei uns im Studio sitzt. Was kommt denn?
Also es kommen vor allem auch Mails, wo um das jetzige Thema geht. Was kann ich machen, wenn ich einen Balkon habe, eben vielleicht nicht einen eigenen Garten? Und da schreibt Daniela Ros aus Winterthur. Die meisten Pflanzen in ihren Töpfen, die sind eben mehrjährig und einheimisch. Sie hat unter anderem wilde Malven, Glockenblumen, verschiedene Salbeiarten, Lavendel. Und neben diesen Töpfen hat sie auch noch zwei Insektenwillen, die parat stehen. Und die sind auch sehr, sehr gut besucht. Herzlich willkommen in der Biodiversität, schreibt sie. Und ebenfalls aus Winterthur schreibt Susanna Ruttishauser. Sie hat einen Beitrag gehört von unserem Rotgeber Garten, der immer am Freitag am 10.12. kommt mit der Silvia Meister. Und sie hat eben dank dem Rotgeber Bienenblumen auf dem Balkon und ein gutes Gewissen noch dazu.
Ja, das klingt aber schön. Ist das das richtige Vorgehen auf dem Balkon, Isabella Sedivi?
Ja, das ist genau das richtige Vorgang, weil auf dem Balkon hat man vor allem die Möglichkeit, eigentlich so Flugtiere zu unterstützen. Oder die, die auch überhaupt eine Möglichkeit haben, um auf den Balkon zu kommen. Das sind eben Wildbienen, Honigbienen auch und sicher auch Vögel. Also ich habe selber in der Stadt Zürich einen Balkon gehabt bis vor 2 Jahren und ich habe 4 verschiedene Vogelarten gehabt, die brütet haben. Also die Amsel im Blumenkistli, Mursägler im Nistkasten und Meisen und Spatzen. Also man kann wirklich einen Balkon auch so gestalten. Es war ein kleiner Balkon, dass es ein Lebensraum ist für die Tiere, die fliegen.
Ist das nicht alles verdrackt gewesen, frage ich jetzt einfach mal.
Nein, also die Amsel tun ja die Gegeli von ihren Jungen schön wegtragen. Bei den Mursägler hat man eigentlich auch gar nichts gemerkt. Ich weiß nicht genau, wie die es machen. Also es war überhaupt nicht verdreckt gewesen, nein.
Aha, sehr gut. Zum Pflanzen, der Töpf vielleicht noch. Was ist denn das Richtige? Was müssen die Töpfe drin?
Ja, so wie man es da gehört hat aus dem Mail. Also Glockenblumen sind gut, Malven sind sicher auch gut. Eigentlich alle blühenden einheimischen Pflanzen. Und dann muss man aber natürlich schon auch schauen, dass man dann Pflanzen nimmt, die auch mit den Bedingungen auf dem Balkon zurechtkommen. Also wenn man sehr sonnig hat oder wenn man schattig hat. Und da tut man sich am gescheitsten entweder auf dem Internet, findet man ganz viele verschiedene Seiten. Es gibt Florezia, es gibt verschiedenste so Hilfeleistungen auch von Birdlife, wo man kann schauen kann, was alles Sinn macht. Aber man kann auch in eine gute Studiengärtnerei gehen und sich dort beraten lassen.
In ein paar Minuten werden wir übrigens noch über unsere Gartenhelfer reden. So Sachen wie Rasenroboter, Rasenmäher, Rasentrimmer, Laubbläser und so, die Freunde der Männer, sage ich jetzt mal, so klischiert. Da stehen wir am Treffpunkt in ein paar Minuten bei uns. Sendung Treffpunkt am Mittwochvormittag, der heisst von Biodiversität und wir sind im Internet auf eine Seite gestossen, die heisst horter.ch, also Horterre geschrieben. Da geht es darum, irgendwie Menschen, die gerne wollen, Gärtner und wo gerne irgendwie eigentlich sich würde aktiv betätigen, mit Garten und mit Flächen zusammenzubringen. Und um über das reden, haben wir jetzt gerade schnell einen Überfall gemacht auf Ruth Sutter aus Belp, wo glaube ich mindestens Mitgründerin ist oder sogar Gründerin bei Horter. Schönen guten Tag, Frau Sutter.
Guten Tag miteinander.
Was ist eigentlich die Idee? Was verfolgt ihr genau für eine Idee mit Horter?
Also ich habe vor einigen Jahren festgestellt, dass es sehr viel immer mehr Rasen gibt, immer mehr Steinwüsten gibt, immer weniger Gemüsegärten gibt. Ich finde das eigentlich äußerst schade und habe dann gefunden, ja, man könnte ja die Leute zusammenbringen, die einfach nicht mehr vielleicht altershalber oder aus irgendwelchen Gründen ihren Garten nicht mehr bewirtschaften mögen. Und andere aber, es ist schon ein Trend bei jüngeren Leuten, die einen Garten suchen, die das möchten machen, dass man die zusammenbringen könnte. Das ist eine ganz simple Idee. Und so einfach und simpel ist eigentlich auch meine Homepage nachher rausgekommen.
Also das heisst, ein Stück weit auch zu verhindern, dass Menschen jetzt zum Beispiel einfach einen Steingarten machen, weil sie quasi keine Lust mehr haben, den Garten zu bewirtschaften.
Ja, man muss sich unterscheiden zwischen Steingarten und Steinwüste. Steingarten ist ja nicht eigentlich schlecht, aber die Steinwüste, das möchte ich tatsächlich ein bisschen verhindern, weil sie sind sehr schädlich für die Natur. Die heizen sich bis 70 Grad auf. Und ja, viele Leute machen nachher so eine, ich sage halt, dem Steinwüste draus, weil sie eben nicht mehr mögen. Und es hat auch schon gegeben, dass die Leute einfach, ältere Leute, fast Liegenschaft müssen verlassen, weil sie den Garten nicht mehr machen. Und das ist natürlich wirklich an und für sich schade.
Und seid ihr jetzt eigentlich aufs Bedürfnis gestossen? Also funktioniert die Idee?
Die Idee funktioniert. Ich bin vielleicht ein bisschen selber schuld, weil ich bin ziemlich Social Media averse. Ich habe es probiert mit Facebook und habe mich irgendwann wieder zurückgezogen, weil ich einfach nicht ich bin nicht Freund ganz von diesem Zeug. Ich habe das Gefühl, es nimmt so ein bisschen Auswüchse an. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich auf Social Media mehr wäre oder ich mehr würde machen, würde es so besser funktionieren. Aber ich habe durchaus schon sehr viele Gärten. Ich weiß nicht genau die Anzahl, etwa 120, 130, 40 Gärten können vermitteln. Und für mich funktioniert das schon. Aber selbstverständlich dürfte es besser bekannt werden.
Also, hoffen wir, haben ein bisschen dazu beitragen. Danke vielmals, Frau Sutter.
Merci auch.
Und ganz einen schönen Tag noch. Merci für den Einblick.
Das wünsche mir euch auch. Danke vielmals. Auf Wiederhören miteinander. Danke.
Wir sind im Garten unterwegs und wir sind zusammen mit der Isabella Sedivi unterwegs, Biologin bei uns im Studio. Das ist eine schöne Idee, die Frau Sutter da hat, oder?
Ja, ich finde, es ist immer super, wenn die Leute eben so konstruktive Ideen haben. Also man sieht das Problem und man sucht eine Lösung dafür. Und ja, ich hoffe, es haben jetzt ganz viele Leute zugelassen, die eben vielleicht sich überlegen, so einen Schottergarten oder etwas zu machen aus Faulheit oder aus, weil man nicht mehr mag. Ob es nicht vielleicht in der Nachbarschaft jemanden gibt, der Lust hätte, dort etwas Schönes zu machen.
Mhm. Was ich noch spannend finde, also wir in der Schweiz, wir haben es ja im Garten Garo häufig ordentlich. Ihre Garo Wildwuchs, kommt er jetzt ohne Schlägerei aus der Sendung?
Ich glaube schon. Ich lebe ja in Zürich und ich finde, in Zürich hat sich extrem viel schon verändert. Dort, wo ich jetzt wohne, gibt es eigentlich überhaupt gar keine nicht naturnähe Gärten mehr. Ich glaube, dort wäre es eher so, dass jetzt der sich einen Rasenroboter zulegen, eigentlich von den anderen ein bisschen gemassregelt werden. Und dann, ja, es gibt natürlich andere Gegenden, wo man dann durchfährt und denkt, ja. Da, eigentlich lustigerweise gerade dort, wo eigentlich noch viel Natur rundherum ist. Ich glaube, da haben die Leute wie manchmal das Gefühl, sie müssen sich jetzt gegen die Natur abgrenzen. Oder es könnte sein, dass da irgendwie alles zuwuchert. Ja.
Aber jetzt haben wir das Feindbild, oder?
Das Feindbild.
Der Rasenroboter.
Ja.
Das scheint wirklich der Feind zu sein.
Der Rasenroboter, der Trimmer, der Laubbläser, all die Geräte, wo man, oder Abflammgeräte gibt es ja auch, wo man dann kann zwischen dem Kies all die Pflänzchen, die irgendwie würden wollen, für wachsen, abbrennen. Das ist ein Feindbild, ja, für die Biodiversität, weil das tötet halt einfach. Ja.
Also das heisst eigentlich aus Sicht von der Biodiversität alles weg.
Ja, aus Sicht der Biodiversität braucht man im Garten am besten eine Gartenschere, eine Schaufel, einen Rechen, einen Besen. Eigentlich all die Geräte, die nicht motorisiert sind. Und am besten behaltet man eigentlich auch alles im Garten. Also wenn ich jetzt im Herbst das Laub zusammenreche auf der Wiese, weil ich nicht will, dass die vermoset, dann tue ich das Laub nicht in Grünabfuhr, sondern dann tue ich das unter die Sträucher. Und dort kann es dann nachher vermodern und dort haben dann wiederum ganz viele Bodenlebewesen ein Futter und ein Igel kann sich vielleicht auch noch verstecken. Also eigentlich möglichst alles im Garten behalten, dass es so wie einen Kreislauf gibt und nichts wegführen. Weil auch wenn ich jetzt den Rasen jedes Mal abschneide, wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht noch ein paar Blümchen habe und dort vielleicht noch ein paar Insekten hatte. Ich nehme dann den Rasen im Rasenmäher und schmeiße ihn in die Grünabfuhr, dann tue ich auch jedes Mal alle Insekten wieder weg.
Mhm. Aber also, dass man einen Rasenmäher zum Teil ja braucht, ist ja irgendwie schon noch klar, oder nicht?
Doch, das ist klar, einen Rasenmäher kann man schon brauchen. Aber eben, es wäre dann auch gescheit, eigentlich den Rasenschnitt irgendwie neu mit können zu deponieren im Garten wiederum. Also man kann ihn auch zum Mulchen brauchen, zum Beispiel, wenn man einen Gemüsegarten hat, dann kann man das auf die Erde legen, dann kommt nachher weniger Unkraut und die Regenwürm ziehen das innerhalb ein paar Wochen alles wieder im Boden. Da muss man auch keinen Dünger mehr kaufen.
Hm. Wir sind übrigens schon beim nächsten Thema am Acho. Zumindest hat mir Radka Laubacher, der auch in die Mailsliste gekommen und gesagt, es kommt schon ein Reizwort punkto die Biodiversität, nämlich.
Ja, bevor wir glaub, zum Reizwort kommen, da hat noch die Regula Stern aus Locarno einen Tipp, wenn es um die getrimmten Gärten geht. Sie haben ein Haus mit Garten gehabt und ihre Verstorben haben vieles umpflegt gelassen und rundum haben sie eben die getrimmten Gärten gehabt. Und da haben sie kritische Fragen gegeben zu dem wilden Garten und ihrem Mann haben dann immer gesagt, das ist halt ein WWF-Garten und damit sind Kritik erledigt gewesen. Das ist das Mail von der Regula Stern und das andere muss ich jetzt suchen. Es kommen relativ viel ein. Ah, Stichwort Katzen im Garten. Der Cedric Thalmann schreibt aus Murzeln. Es ist sehr, sehr ein kurzes Mail. Katzen im Garten ganz, ganz schlecht. Mittels Katzensteuer könnte man katzenfreie Zonen errichten.
So, jetzt wollen wir dann in ein paar Minuten darüber reden, über Katzeische, geliebte Vierbeiner im Garten und das Thema Biodiversität. Bei SRF 1, Mittwochvormittag, die Sendung Treffpunkt. Wir haben über Biodiversität geredet in dieser Stunde hier vom 1. Und es war klar, dass ein Thema wird kommen, früher oder später, nämlich das Thema Katzen. Genau, 1,7 Millionen Katzen gibt es geschätzt in der Schweiz. Die kommen immer wieder aufs Tapet, wenn es um Biodiversität geht. Weil im Frühling, das sind alles Schätzungen, Erbeut und Katzen zwischen 1,2 und 2,4 Millionen Säugetiere. Vor allem sind es Mäuse. Und 100'000 bis gut 300'000 Vögel jeden Monat. Das sind, wie gesagt, alles Schätzungen. Isabella Sedivisch bei mir im Studio. Sie ist Biologin und Fachjournalistin. Ja, ist jetzt noch schwierig, weil er ist jetzt Katzen weggenommen.
Also man muss sicher sagen, Katzen sind ein Faktor. Katzen, also es weiss jeder, der eine Katze hat, dass sie Tiere heimbringt. Also es gibt vielleicht auch die weniger Jäger sind, aber es gibt die, die teilweise fast täglich im Frühling irgendeinen Vogel oder eine Maus oder etwas heimbringen. Auch Blindschleichen, Eidechsen und so weiter. Aber wegnehmen, nein. Also ich glaube nicht, dass man da durchkommen würde. Du hast selber Katzen, oder?
Ich habe zwei, ja. Ich habe ehrlicherweise, ist es gewiss so ein bisschen beruhigt, mit farbigen Halsbändern und mit so Glocken am Halsband und hatte das Gefühl, es funktioniert. Also die Jagderfolge wird und dezimiert durch das.
Ja, genau. Also das finde ich ist eben sehr wichtig, dass man eigentlich eben nicht gegen Katzen ist, sondern dass man auch vielleicht Katzenbesitzer ein bisschen in Pflicht nimmt. Gerade jetzt im Frühling hat man zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Katzen halt nicht schon früh am Morgen rauslässt, weil das ist genau die Zeit, wenn die jungen Vögel am ehesten ausfliegen und dann auf dem Rasen rumhöckeln oder rumhopsen. Dass man sie vielleicht eben mit so einem Halsband, das weiss ich nicht, wie das dann welche Katze toll findet, aber so wie der Hundebesitzer, der kann seine Hunde auch nicht einfach im Wald rumrennen lassen und sagen, es ist Natur, dass der jagt.
Mhm. Aber sind denn Katzen wirklich das Hauptproblem in dem ganzen Thema Biodiversität? Haben wir da nicht noch, ich sage größere Pesten, wie zum Beispiel die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben oder wie wir bauen oder so?
Ja, also Katzen sind ganz sicher nicht das Hauptproblem. Und wenn man jetzt einen Garten hat, dann kann man extrem viel machen, um diesen Katzen sozusagen den Jagderfolg auch ein bisschen wegzunehmen. Also wenn man jetzt die Vögel schützen will, dann nachher hat man Hecken, gibt es Heckensträucher, die zum Beispiel Dornen haben. Und dort drin können die Vögel ganz in Ruhe ihr Nest haben, da kommt keine Katze rein. Und eben auch Asthäufen, wilde Ecken, vielleicht auch noch ein bisschen Brombeere. Dort drin geht keine Katze rein. Aber wenn man natürlich eine Thuja-Hecke und einen Rasen hat und eine junge Amsel fliegt aus und höckelt auf dem Rasen, dann nachher muss ich die Katze nur pflücken.
Kehren Katzen dann nicht auch zur Artenvielfalt?
Nein, definitiv nicht, weil Katzen sind Haustiere. Und es gibt zwar Wildkatzen, aber die sind dann in einer viel, viel, viel kleineren Dichte vorhanden. Es gibt auch, also es gibt ja ganz viele Tiere, die Vögel jagen. Es gibt Marder, es gibt Füchse. Aber die passen sich an ihre Beute an. Und Katzen, die werden ja gefüttert. Und das Jagen ist für sie eigentlich nur Unterhaltung, nicht Nahrungsbeschaffung. Und das ist in dem Sinne nicht Natur, nein.
Aber also irgendwie nehme ich das jetzt so wahr, als ob die Aussage ist eigentlich, wenn er auf eine Katze kommt, verzichtet, dann lädt es. Aber das darf man wie fast nicht sagen, weil sich Menschen dann vielleicht angegriffen fühlen.
Also meine Kollegin, meine Geschäftspartnerin Bettina Walch, die hat ja selber eine Katze. Und sie sagt, sie hat jetzt die Katze, sie liebt die Katze heiß, sie findet sie absolut toll, aber sie will keine Katze mehr, weil sie eben genau die Vögel immer wieder im Haus hat. Gerade heute Nacht hat sie wieder eine Amsel einer anderen Katze aus der Schnur genommen. Und sie schaut jetzt auch sehr, dass sie ihre Katze nur den Tag durch rauslässt und am Abend drin behaltet. Aber sie sagt, ich will keine Katze mehr. Und ich persönlich finde Katzen auch wunderbare Tiere, super toll, aber ich will nie eine Katze zutun. Ja.
Danke vielmals.